Exist-Podcast für Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft.
Wie das Innenleben der Lunge funktioniert, ist für Mediziner immer noch nicht im Detail nachvollziehbar. In einem Forschungsprojekt an der Technischen Universität München haben Professor Wolfgang Wall und seine drei Mitarbeiter daher eine Software entwickelt, die einen Blick in die Blackbox erlaubt und die Funktionen der menschlichen Lunge simuliert. Ihre digitale Lunge möchte das Team nun auf den Markt bringen. Unterstützt wird es dabei von Exist Forschungstransfer. Über die bisherigen Erfahrungen der Ebenbild GmbH habe ich mit Co-Gründer Dr. Kai Wieland Müller gesprochen. Herr Müller, Sie haben zusammen mit Ihren Kollegen eine Software entwickelt, mit der sich die menschliche Lunge simulieren lässt. Das Ganze ist im Rahmen eines Forschungsprojekts an der TU München entwickelt worden und jetzt sind Sie gerade dabei, mit Unterstützung von Exist Forschungstransfer ein Geschäftsmodell daraus zu machen. Können Sie vielleicht erst nochmal, bevor wir zu dem unternehmerischen Teil kommen, erklären, was hat es mit dieser digitalen Lunge auf sich?
Das Besondere an dieser digitalen Lunge ist es, dass diese Intensivmedizinern sehr detaillierte Einblicke in die Lunge ermöglicht, die weit über den Blick, der bislang in die Lunge geworfen werden kann, hinausreicht. Also bislang kennen wir bildgebende Verfahren wie Röntgen, Ultraschall oder ein CT. Und das sind tatsächlich aber nur bildliche Informationen. Und was wir dort hinzufügen können, sind funktionelle Informationen, wie zum Beispiel mechanische Dehnungen in der Lunge, oder eben auch den Part des Gasaustausches, wie dieser dort stattfindet. Und den können wir im Rahmen unserer digitalen Lunge eben abbilden und öffnen somit in einer gewissen Art und Weise die Lunge, die derzeit eine Blackbox ist in der Intensivmedizin. Also wir machen sie auf beziehungsweise machen diese transparent, sodass Ärzte eben einschätzen können, was die konkrete Beatmung bei einem Patienten in dessen Lunge bewirkt. Und diese Einschätzung ist derzeit nicht möglich.
Das Thema ist ja jetzt in Zeiten von Covid-19 höchst aktuell, ne?
Absolut, genau. Also bei Covid-19 ist es momentan tatsächlich so, dass die meisten beatmeten Patienten ein akutes Lungenversagen, also so ein ARDS, entwickeln. Und bei diesem akuten Lungenversagen kommt es genau darauf an, dass man nicht mit Standardbeatmungsmethoden zu Rande kommt, sondern dort eben extrem personalisieren und optimieren muss. Und genau da denken wir, können wir einen guten Beitrag leisten.
Ist Ihr Verfahren denn schon in der klinischen Testung?
Das Verfahren wurde an einzelnen Patienten tatsächlich retrospektiv getestet. Wir haben noch keine prospektiven Studien. Das heißt, den Covid-Zug mit unserem finalen großen Modell bzw. dem Produkt werden wir, schätze ich mal, verpassen.
Sie arbeiten mit mehreren Kliniken zusammen. Welche gehören dazu?
Zu den Kliniken gehören das Klinikum rechts der Isar, die Universitätsklinik in Mannheim, die RWTH Aachen in Dresden und auch Kiel. Und wir arbeiten derzeit noch daran, eventuell mit weiteren Universitätskliniken wie Marburg oder auch Augsburg zusammenzuarbeiten. Also gegenwärtig ist es eine Partnerschaft mit 6 Universitätskliniken.
Sie haben mit Ihren Kollegen zusammen die Ebenbild GmbH gegründet. Wer steckt denn dahinter? Erzählen Sie uns ein bisschen was über die Gründerinnen und Gründer von Ebenbild.
Ebenbild, ja, ist eine Gründung von momentan 4 Gründern. Das heißt, bin ich, dann mein Mitgründer Professor Wolfgang Wall, der sozusagen als der Vater dieser Lungensimulationstechnologie gilt, und 2 weitere Gründer, das sind Jonas Bieler und Karl Wichmann. Unsere Hintergründe sind im Ingenieurwesen, hier mit starker Konzentration eben auf die numerische Simulation biologischer Systeme, das heißt auch menschlicher Organe, aber auch andere anatomische Strukturen wie Knochen oder die Herzen und so weiter. Das ist unsere Spezialität und unsere, sagen wir mal, Expertise fußt auf über 15 Jahren wirklich dedizierter Weltklasseforschung in diesem Gebiet der Lungenmechanik. Darauf berufen wir uns als Experten eben in dem Gebiet, sind natürlich auf die enge Zusammenarbeit mit Klinikern und Intensivmedizinern stark angewiesen. Diese wiederum sind allerdings auf uns angewiesen, weil sie eben die technologische Seite nicht erbringen können. Das ist ein sehr fruchtbares, symbiotisches Modell, das wir hier haben.
Das heißt, Sie kommen alle aus dem naturwissenschaftlich-ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Wo ist denn da der unternehmerisch erfahrene Co-Partner im Team?
Ich würde dieses unternehmerische Erfahrung tatsächlich, so wichtig sie ist, nicht allzu hoch hängen, weil wenn man gegründet hat und beginnt, muss ich sagen, kommen viele Erfahrungswerte einfach über die Tätigkeit in diesem Rahmen. Da kann man auch nicht viel lernen. Das ist gut, wenn man es vorher schon mal getan hat, sprich vorher gegründet, aber es ist kein Muss. Da ist es wirklich so, dass man beispielsweise die Business Development Seite hängt stark an mir und bislang so, was ich in den letzten 1-2 Jahren getan hat, ist doch recht positiv zu werden. Das heißt, den BWL-Part übernehme ich. Ja.
Okay, das hört sich so ein bisschen an wie nach der Methode Learning by Doing. Nichtsdestotrotz mussten Sie vermutlich auch lernen, wie ein Businessplan aussieht, was da reingehört, was es mit dem Vertrieb, mit dem Marketing auf sich hat, wie die Finanzplanung aussieht. Wie haben Sie sich denn da eingearbeitet? Wer hat Ihnen dabei geholfen?
Ich habe zweierlei Freunde und Bekannte, die teils sehr erfolgreich auch Unternehmen leiten, gegründet haben oder in verantwortungsvollen Positionen gerade in der Finanzplanung sitzen. Die haben mir sehr stark weitergeholfen. Und zum anderen ganz klar, das, was ich eigentlich anfangs gedacht hatte, was wir nicht so sehr tun würden, ist die Teilnahme an diesen ganzen Businessplan-Wettbewerben, die einem eine strukturierte Herangehensweise an die Problematik des Business Developments und auch der Finanzplanung geben. Und über diese Instrumente konnte man einfach sehr fokussiert und auch sehr intensiv mit der gesamten unternehmerischen Seite in Verbindung. Dann muss man sich damit auseinandersetzen und im besten Falle läuft das auch noch erfolgreich ab, sprich man bekommt wirklich sehr, sehr qualitativ hochwertige Seminare bezüglich verschiedener Facetten dieser Businessplanung. Und die haben uns tatsächlich in den letzten 1,5 Jahren massiv vorangebracht, kann man nicht anders sagen, ja.
Wie sah es aus mit der TU München? Da gibt es ja die Gründungsinitiative Unternehmertum. Bei Exist Forschungstransfer gibt es natürlich auch eine engmaschige Betreuung der Teams. Inwieweit hat sie das vorwärts gebracht?
Die Betreuung hat uns gerade von der Seite der TU München doch sehr stark geholfen. Das heißt, vor unserer Exist-Bewerbung sind wir von der TU München Gründungsberatung sehr gut vorbereitet worden auf die Bewerbung und dann auch den Pitch beim Exist-Forschungstransfer. Und auch danach gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, sich in Bereichen, die man in Zukunft oder auch gegenwärtig schon abdecken muss, über Angebote der Unternehmertum weiterzubilden. Mhm. Und die nehmen wir auch gern und oft in Anspruch.
Wo steht Ihr Unternehmen jetzt, die Ebenbild GmbH? Was haben Sie bisher auf den Weg gebracht? Wie hat sich das Startup seit der Gründung entwickelt?
Also man muss es ein bisschen unterscheiden zwischen der Phase vor Covid-19 und jetzt. Ich kann dort anfangen und sagen, wir haben gegründet, weil wir einen Auftrag eines großen Medizintechnikherstellers in Aussicht hatten. Und den haben wir dann auch erhalten und hatten das als sozusagen zweites temporäres Standbein gegenüber in Kombination mit unserem eigentlichen Unternehmensziel genutzt. Daher ist die Gründung passiert. Man muss natürlich parallel noch die wissenschaftliche bzw. die klinische Validierungsschiene weiterfahren. Und die hat sich seit jetzt die Covid-19-Pandemie ausgebrochen ist, deutlich beschleunigt. Einfach deswegen, weil einerseits die Lunge als, sagen wir mal, problematisches Organ ist, viel mehr im Fokus steht. Und wir in der Zwischenzeit bis dorthin teils sehr mühselig an Kooperationen gearbeitet haben, die nun eigentlich mehr oder minder über uns hereinbrechen. Also die Leute möchten mit uns zusammenarbeiten, weil wir eben auch schon in Phasen, wo die Sache nicht en vogue war, massiv gepusht haben und dort eben unser Standing irgendwie etabliert hatten.
Wenn Sie von den Leuten sprechen, von den Kooperationen, sind damit Kliniken gemeint oder sind private Medizintechnikunternehmen gemeint? Wen sprechen Sie da an?
Das ist beides. Also es ist einerseits, ich erwähnte ja das eine Standbein, das ist mehr so in Richtung Auftragsforschung und Entwicklung. Dort arbeiten wir mit größeren Medizintechnikherstellern zusammen, die ich leider nicht nennen darf. Auf der anderen Seite ist es klar die klinische Validierung und dort arbeiten wir eben mit führenden Kliniken, Universitätskliniken zusammen. Hier geht es vor allem darum, das Vertrauen dieser Kliniken zu gewinnen, um mit ihnen dann final prospektive Zulassungsstudien zu machen und dadurch eben das Produkt zuzulassen. Das heißt, das Medizinprodukt, das wir entwickeln, ist noch nicht am Markt und ein Startup, wie wir es sind, arbeitet im Grunde jahrelang darauf hin, dass man im Rahmen von klinischen Studien die Wirksamkeit nachweist und diese dann im Grunde für das Produkt zeigt und es dann in den Markt bringen kann.
Das ist ja bekanntermaßen eine langwierige Sache, gerade im medizinischen Bereich, bis das Produkt dann eine Zulassung bekommt. Das war Ihnen sicherlich bewusst auch schon im Vorfeld. gab es nichtsdestotrotz auch Hürden, mit denen Sie nicht gerechnet hatten?
Hürden, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Ich kann Ihnen gleich sagen, womit ich nicht gerechnet hatte, dass tatsächlich die Skepsis bei Kooperationspartnern und die Vorsicht derartig im Vordergrund steht. Also wir hatten erwartet, gerade auch da wir aus einem universitären Umfeld mit einem sehr guten Netzwerk kommen, dass wir dort leichter bei klinischen Kooperationspartnern Fuß fassen würden. Dort herrscht allerdings doch recht große Skepsis gegenüber unternehmerischen Akteuren in einem klinischen Umfeld. Das war eine Hürde, die wir so nicht im Blick hatten.
Was ist letztendlich der Grund dafür, dass in den Kliniken, auf die Sie getroffen sind, solche Vorbehalte existierten?
Das Problem ist vielschichtig. Die erste Schiene ist ganz eindeutig, dass bürokratisch und verwaltungstechnisch die Sache deutlich komplizierter wird, sobald ein Unternehmen mit einem Universitätsklinikum zusammenarbeitet und dort an einer Forschungsfrage, die Patientendaten beinhaltet, forscht. Das ist ein bislang durchaus manchmal begangener Weg, aber eben nicht Usus. Und deswegen ist das mit deutlich mehr Aufwand als mit reinen Universitäts- oder Forschungsvorhaben verbunden. Damit müssen wir eben einfach leben. Das geht nicht anders. Zum Zweiten ist es so, es herrscht von Seiten der Ärzte ein durchaus gesundes Maß an Skepsis, weil gegenwärtig natürlich extrem viele Gründungsvorhaben vorgeben, die nächste Revolution in der Medizintechnik oder in der bildbasierten Diagnose und so weiter ihr eigen zu nennen, sprich ein jetzt im Falle eines Universitätsklinikums zum einen persönlich sehr stark beanspruchtes Team, das wir dort vorfinden. Also die Leute arbeiten ja alle mehr als Vollzeit an ihren klinischen Themen. Und jetzt kommt da noch ein Startup und sagt, wir haben hier was, wäre das nicht was, was wir mal zusammen angucken könnten? Dann ist es erstmal so, egal was man denen zahlen würde, die haben einfach keine Zeit. Das heißt, zeitlich priorisiert zu werden, da jetzt wirklich so interessant zu sein und was mit einem Startup zusammen zu tun, das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, diese Leute davon zu überzeugen, das dann wirklich zu tun.
Das heißt, Sie brauchen gute Argumente.
Ja.
Wie lauten die?
Die guten Argumente lauten tatsächlich, dass man auch als Nichtmediziner eine Wissensbasis vorweist. Also wenn man sich mit diesen Medizinern entsprechend unterhalten kann, also so banal wie es klingt, und die denken, man kann einen ernst nehmen, dann hat man die erste Hürde genommen. Das zweite ist, es muss für diese Leute einen Anreiz in forschungstechnischer Sicht geben, um mit einem Startup zusammenzuarbeiten. Wenn da jetzt für den Arzt selbst, der dieses Vorhaben unterstützen soll, nichts bei herauskommt, sprich in forschungstechnischer Sicht, dann ist das extrem schwierig. Also dann muss man zahlen, wie es ja auch zum Beispiel Pharmaunternehmen für diverse Studien tun. Und das ist eben für ein Startup nicht leistbar. Also man muss forschungsseitig interessant genug sein, sonst ist man da raus. Was auch noch hilft, ist Renommee der Gründer. Sprich, in unserem Falle hilft uns das Gründungsmitglied Professor Wall einfach extrem, weil dort Renommee und auch Bekanntheit in der klinischen Community bis zu einem gewissen Grade einfach gewährleistet ist.
Wie sieht es aus mit dem Thema Patentierung? Spielt das für Sie eine Rolle?
Das spielt für uns tatsächlich eine große Rolle. Wir haben gerade eben unser erstes sehr umfangreiches Patent eingereicht.
Da muss ich nur noch mal nachfragen. Sie haben die Patente eingereicht oder die TU München?
Da sprechen Sie ein gutes Thema an. Im Grunde ist es ja dadurch, dass wir über Exist Forschungstransfer unser Hauptarbeitgeber bzw. unser Beschäftigungsverhältnis natürlich mit der TU München. Das heißt, die TU München reicht das für uns ein. Wir sind die Erfinder. Wir werden hinterher in einer Verhandlungsrunde dann mit der TU München und der Bayerischen Patentallianz, die hier auch noch zuständig ist, versuchen, einen guten Deal für uns herauszuhandeln und eben die IP für uns exklusiv nutzbar zu machen, sei es jetzt durch einen Kauf oder durch eine Lizenzierung, wobei wir den Kauf eindeutig bevorzugen.
Warum?
Das hat zum einen den Vorteil, dass man in dann Gesprächen mit Investoren diese IP als die eigene einbringen kann. Das wird bevorzugt. Und zum anderen ist es so, dass man auch ganz klar sagen muss, wir haben dieses Projekt eingeworben, wir sind die geistigen Väter und natürlich ist die TU München unser Arbeitgeber momentan, aber wir möchten über das geistige Eigentum, das wir ganz klar erzeugt haben, natürlich auch die Besitzerschaft haben.
Mhm.
Genau. Und deswegen werden wir da das Entsprechende anstreben.
Wie bereiten Sie sich auf diese Gespräche vor? Haben Sie da einen Patentanwalt schon an Bord oder wie gehen Sie vor?
Also man muss sich halt im Rahmen des Möglichen bestmöglich auf diese Verhandlungssituation vorbereiten, indem man Informationen und auch möglicherweise Unterstützung an Bord holt. Sprich, das sind tatsächlich Patentanwälte, aber auch im Grunde Rechtsanwälte, die sich mit IP-Fragestellungen befassen. Weil wir sind jetzt tatsächlich noch nicht in diese Verhandlungen eingetreten, aber Gespräche mit anderen Exist-Forschungstransferunternehmen legen nahe, dass das sehr zäh und mitunter nicht durch, sagen wir mal, marktwirtschaftliche Prinzipien gestützte Verhandlungen sind.
Okay, das heißt, Sie müssen sich warm anziehen.
Wir werden uns warm anziehen müssen, aber es gibt da einfach auch schon eine größere Erfahrungsbasis. Also vor allem in München gibt es natürlich sehr viele ehemalige Exist-Forschungstransfer geförderte Unternehmen, die das sehr, sehr anständig hinbekommen haben. Und mit denen stehen wir in Kontakt und werden uns entsprechend informieren.
Das, was Sie gerade erwähnten, nämlich der Austausch mit anderen Start-up-Projekten, mit anderen Exist-Projekten auch, ist ja ungeheuer wichtig. Welche Erfahrungen, welche Tipps haben Sie so mitgenommen aus den Gesprächen, jetzt mal abgesehen vom Thema Schutzrechte, IP?
Also was ich mitgenommen habe, ist, dass tatsächlich einfach jede Unternehmensgeschichte eine eigene ist und man sich keine Patentrezepte oder irgendwie Erfahrungen direkt abgucken kann, die andere gemacht haben. Dafür ist der Weg doch sehr individuell und auch wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Was ich mitgenommen habe, ist, was immer wieder beinahe mantrahaft wiederholt wurde, ist, hör nicht zu sehr auf die Skeptiker. Die sind wichtig, sodass man irgendwie die Erdung nicht verliert und, sagen wir mal, Dinge entwickelt, die tatsächlich keiner braucht. Aber diese Leute sind nicht entscheidend. Ja, dort tatsächlich, was auch immer wieder angesprochen wurde, ist genau dort, wo man anfängt, sich teils sehr unwohl zu fühlen, weil man das Gefühl hat, nicht mehr genug zu wissen, nicht mehr genug zu können oder erstmal auch falsch zu liegen. Genau da passieren die interessanten Dinge. Und in dem Bereich muss man sich eben vorwagen und dort versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu operieren. Und selbst wenn da nicht alles beherrschbar ist, ist es im Grunde für so junge Gründungen, wie wir es jetzt sind, ja, der Usus. Und wer da behauptet, dass es bei ihm so läuft, dass er die Dinge im Griff hat, der hat entweder die Herausforderung nicht angenommen oder er sagt halt nicht ganz die Wahrheit.
Das war der Next Change Podcast. Die Fragen stellte Regine Hebestreit.